an deinen Namen. Wir glauben an deine Verstehung. Wir glauben, dass du die Kirche eingestellt hast, gegründet hast, damit deine Botschaft verkündet werden kann. Amen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ganz viele Texte, die wir jetzt gesungen haben, das sind die Grundglaubensinhalte von dem, was wir hier glauben, haben wir jetzt gerade jetzt gesungen. Und das Glaubensbekenntnis, das wir jetzt zuletzt gesungen haben, das basiert ganz zentral auf einem ganz wichtigen Text, nämlich Johannes 17, wo Jesus ganz viele von diesen zentralen Anliegen weitergegeben hat. Und das ist das Thema, das wir in der nächsten Zeit gemeinsam betrachten wollen. Johannes 17. Und ja, einige von euch haben ja das schon gesehen. Hier hinten haben wir Johannes 17 abgedruckt. Und viele Leute haben sich schon beteiligt am Studium dieses Textes. Ihr seht hier, dass einige Leute einige wichtige Worte angekreuzt haben oder angestrichen haben. Man sieht, dass einige Fragen gestellt haben. Es sind auch einige Antworten schon dazu gekommen. Und wir möchten gemeinsam diesen Text studieren. Und ich möchte euch auffordern, macht doch weiterhin mit. Wer will, kann hier an diesem Text weiter dran arbeiten. Und ihr werdet sehen, dass einige Begriffe immer wieder kommen und den Text wie zusammenweben, wie ein Kleidungsstück. Zum Beispiel ist da der Begriff Herrlichkeit, kommt am Anfang, heute ist das ganz wichtig in der Predigt, aber der kommt immer wieder bis zum Schluss vor. Oder ein anderer Begriff, der immer wieder vorkommt, ist der Begriff Welt. Der kommt bei uns jetzt bei diesem Text nur einmal, zweimal vor, aber der verteilt sich über den ganzen Text hinweg. Und das sind zwei Dinge, die wir heute miteinander betrachten möchten. Und ich möchte euch auffordern, macht doch weiter mit diesem gemeinsamen Studium am Text. Heute betrachten wir die Verse 1 bis 8. Und ihr werdet merken, dass es da vor allem um die Herrlichkeit Gottes geht und darum, wie wir darauf antworten sollen. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete: Vater, Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen. Den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, du hast sie mir gegeben. Und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und sie glauben fest daran, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit des Sohnes. Jesus spricht zuerst seinen Vater an. Er tut das aber nicht symbolisch im Sinn von, Gott ist ja wie ein Vater zu mir. Vielleicht tun wir das manchmal, weil wir wissen ja, dass wir einen leiblichen Vater haben und dann denken wir, ja, Gott ist wie ein Vater. Aber das ist ja auch ein Irrtum, denn Gott ist ja tatsächlich auch unser Vater. Dank Jesus sind wir adoptierte Söhne und Töchter von dem Vater im Himmel. Außerdem hat er uns ja auch geschaffen. Der allmächtige und einzige Gott im Himmel ist also tatsächlich und nicht nur wie, er ist tatsächlich unser Vater und er ist tatsächlich der Vater von Jesus Christus. Das heißt, dass Gott, so wie Jesus auch, sie haben beide denselben Ursprung. Sagen wir mal, sie sind aus demselben Holz geschnitzt oder sie haben dieselbe Substanz. Ihr merkt, ich ringe um Worte. Es ist ganz schwierig, das zu beschreiben mit menschlichen Worten. Es geht hier um unerklärbare Eigenschaften, göttliche Eigenschaften. Und nun führt noch die Sprache von Vater und Sohn uns zu einem Problem. Wenn Jesus ja der Sohn ist, des Vaters, dann sind es ja zwei unterschiedliche Personen in unserem Kopf, oder? Bei uns schon, aber nicht so bei Gott. Bei Gott sind sie zwei Formen derselben Person. Wir haben es vorhin gesungen. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Dreieinigkeit. Sie bilden eine Einheit, das ist drei in eins. Verstehst du, was das bedeutet, drei in eins? Ja, dann verstehst du mehr als ich, denn ich kann es selbst nicht so gut verstehen. Ich glaube, es sprengt irgendwie unseren Verstand. Wir können es einfach im Glauben annehmen. Jesus war zwar als Mensch wahrgenommen, er lief auf der Erde, er hat sich aus Liebe zu uns zu einem leiblichen Mensch gemacht, so wie du und ich, hatte er einen Körper und trotzdem war er mit dem Vater im Himmel eins. Trotzdem hat er seine Göttlichkeit damit nicht verloren. Und in Vers 11 heißt es, wir sollten eins sein, so wie der Vater und ich eins sind. Und dass Jesus gleichzeitig Mensch war und gleichzeitig Gott, das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen. Sonst läuft einiges falsch. In der Kirchengeschichte, die meisten Irrlehren haben in ihren Ursprung darin, dass wir entweder Jesus zu stark als Gott sehen und nicht als Mensch, oder dass wir nur seine Menschlichkeit betonen und vergessen, dass er auch Gott ist. Und es ist ganz schwierig, darin eine Balance zu haben, dass er Mensch war und gleichzeitig Gott. Und das Schlimme ist, dass viele, die einer vielleicht von einem falschen Gedankengut, in dem beeinflusst sind, es gar nicht merken. Aber achtet euch darauf, wie werde ich beeinflusst? Betone ich Jesus als Gott oder betone ich Jesus als Menschen? Oder betone ich Jesus als Menschen, damit ich den Menschen als Gott bezeichnen kann oder göttlich bezeichnen kann? Das sind die Spannungen, mit denen wir leben müssen. Und hier ein weiterer Hinweis auf die herrliche Einheit von Vater und Sohn. Jesus in Vers 2. Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Beide sind herrlich. Und in Vers 5. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt hatte. Und wenn Jesus das von dir sagt, dann kann es, also vor der Erschaffung der Welt, es kann nicht sein, dass Jesus einfach ein gewöhnlicher Mensch war. wie das die Zeugen Jehovas zum Beispiel behaupten. Nein, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist eins mit Gott. Jesus ist die fleischgewordene Personifizierung von Gott. Wie es Johannes ja schon ganz am Anfang von seinem Evangelium, von seinem Bericht über Jesus sagt. Dort sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Jemand hat bei der Textwand da hinten gefragt, was ist denn mit Herrlichkeit gemeint? Was ist denn diese Herrlichkeit? Lies den Text ganz genau noch einmal, diesen Vers, den wir jetzt gelesen haben. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Jesus ist also die Offenbarung, das heißt die sichtbare Form von Gottes Herrlichkeit. Das war sein Werk, das er vollendet hat, wie er es in Vers 4 sagt. Alles, was Jesus getan hat in seinem Leben, alles, sein Leben, seine Wunder, seine Botschaft, die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist, seine Liebe, seine Gnade, alles ist das Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und wenn du wissen willst, was die Herrlichkeit Gottes ist, dann musst du auf Jesus schauen und sein Leben. Wenn du Jesus kennst, dann kennst du Gott und seine Herrlichkeit. Aber darauf kommen wir noch. Und deshalb sind die vier Berichte, und eins davon ist ja der Hannes da, die vier Berichte von Jesus, die vier Evangelien, so wichtig. Denn sie zeigen uns, wer Jesus ist. Und sie zeigen uns, wer Gott ist. Ich wünschte, ich hätte die Worte, um euch erklären zu können, was die Herrlichkeit Gottes ist. Ich wünschte, ich könnte euch begeistern für die Herrlichkeit Gottes. Aber es fällt so schwer, weil wir Menschen das kaum in Worte fassen können. Nur Jesus erfüllt das. Nur Jesus kann das zeigen in seinem Leben. Und hast du gemerkt, dass die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes, als Jesus dies gebetet hat, zum Teil noch in der Zukunft liegt? Er hat zwar in Vers 4 gesagt, ich habe deine Herrlichkeit geoffenbart, dein Werk vollendet, aber dann sagt er in Vers 2, schau mal, Vater, jetzt ist die Zeit da. Jetzt ist sie da. Offenbare jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit noch offenbart. Die Zeit ist jetzt da, das heißt, das Entscheidende kommt erst noch. Jesus schaut in die Zukunft und sagt, offenbare jetzt deine Herrlichkeit. Die eigentliche Offenbarung steht noch bevor. Und wo sind wir jetzt? Wo sagt Jesus das? Am Abend, bevor er am Kreuz stirbt. Das ist die Herrlichkeit Gottes, dass er die Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für dich am Kreuz sterben ließ, damit du die Herrlichkeit Gottes erleben kannst, spüren kannst. Ja, warum ist er denn für dich gestorben? Etwa, weil du es verdient hättest, weil du so ein guter Mensch bist. Deshalb musst du sterben? Nein, sicher nicht. Also, für einen Gerechten stirbt ja keiner, das hat so Paulus gesagt. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Ja, für deine Sünden. Ohohohoha. Sorry. Das hören die Leute ja nicht so gerne, oder? Wenn man von Sünden spricht, dann denken viele Menschen an ganz schlimme Sünden, wie jemanden zu töten oder etwas zu stehlen. Aber so etwas würdest du ja nie tun, oder? Das würdest du ja nie machen. Aber was ist denn die größte Sünde überhaupt? Ist die größte Sünde nicht die, dass wir den liebenden Vater im Himmel, der alles geschaffen hat, der über Himmel und Erde regiert, der alle Macht hat, der gerecht ist und der richtet. Dass wir den Vater, der alles geschaffen hat, ist nicht das die größte Sünde, dass wir den lieben, allmächtigen Gott, den gerechten Vater, einfach ignorieren und tun, wie wenn es ihn nicht gäbe. Also, das wäre das größte Leid, das man mir als Vater zufügen könnte. Wenn eine meiner Töchter, die ich ja so sehr liebe, wenn sie nie mehr mit mir sprechen würde. Und wenn sie so täte, wie wenn es mich nicht gäbe und ich alles weiterhin für sie tun würde und sie würde weiterhin mich einfach ignorieren. Das wär unglaublich schrecklich. Wäre das nicht das Schlimmste für deinen Vater, nachdem er dich gezeugt hat, nachdem er dich erzogen hat, nachdem er dir ein Zuhause gegeben hat, er dich ernährt hat, nachdem er deine Ausbildung bezahlt hat, nachdem er dir seine Liebe unzählige Male bewiesen hat, wenn du ihn einfach ignorieren würdest, wenn du einfach ohne ihn leben würdest, als gäbe es ihn nicht. Das ist das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Wie viele Leute leben ohne Gott? Ja, sie sagen sogar, sie glauben an Gott. Aber sie leben ohne Gott. Da könnte die Tochter, die anständigste, die freundlichste, die korrekteste, die intelligenteste, die fleißigste Person sein auf der ganzen Welt. Sie könnte sogar keine Sünde haben. Aber es täte dem Vater so weh. Ist nicht das deine größte Sünde, dass du fern von Gott bist? Mach nicht das uns zu Sünden, dass wir näher bei Gott sein könnten und es nicht sind. Doch Jesus hat diese von uns selbst gewählte Gottferne überwunden. Er hat in seinem Leben die Liebe und Gnade Gottes, er hat die Herrlichkeit Gottes gezeigt und dann hat er nur wenige Stunden später, nachdem er dieses Gebet gesprochen hatte, hat er die ganze Gottferne auf sich gespürt, als er am Kreuz sagen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und in diesem Moment hat Jesus Christus am Kreuz für deine Gottlosigkeit, für deine Gottferne bezahlt. Und er hat dich versöhnt mit Gott. Er hat das auf sich genommen und hat es getragen. Er hat sich zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Kinder sein können und das ewige Leben haben. Wenn wir es wollen. Und ist es nicht ebenso eine große Sünde, wie Gott zu ignorieren, wenn wir das einzige Geschenk vom Vater, das er uns gegeben hat, das uns in seine Nähe bringen würde, nämlich Jesus Christus und seine Vergebung am Kreuz, wenn wir dieses Geschenk, das einfach so uns zur Verfügung steht, wenn wir unsere Sünden erkennen, ignorieren und nicht annehmen. Das ist die ultimative Offenbarung von Gottes Herrlichkeit. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus am Kreuz ist die ultimative Personifizierung von Gottes Herrlichkeit. Wir haben von der Schönheit von Jesus gesungen und dann haben wir gesungen, dass er die Liebe in Person ist. Jemand wollte die Herrlichkeit Gottes sehen, das war Mose. Und Gott hat Mose gesagt, nein, du kannst die Helligkeit Gottes nicht sehen, denn du würdest sterben, du bist ein sündiger Mensch. Und dann hat Gott ihm zugelassen, dass er in eine Spalte hineinsteht und in diesem Moment mit dem Rücken sozusagen zu Gott geht die Herrlichkeit an Mose vorüber. Und weißt du, was er hört, was er spürt, was er sieht, der Mose? Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen der Herr aus. Er zog an Mose vorüber und verkündete, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Es ist ein Moment von unglaublicher Liebe Gottes und gleichzeitig Gericht. Er durfte sein Gesicht nicht hinzuwenden. Er musste sich abwenden, weil er sündig war. Und im gleichen Moment erkennt er Gottes Liebe. Und wir dürfen aufschauen auf das Kreuz. Wir dürfen Jesus von Angesicht sehen. Und wir dürfen sehen am Kreuz, da ist Gottes Herrlichkeit offenbart. Seine Liebe zu dir. Das Gericht ist ausgesprochen worden über Jesus. Und die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Er ist die Herrlichkeit des Vaters und du hast Zugang dazu. Jetzt kommen wir zum ewigen Leben in Vers 2. Spricht der Jesus über alle, die ihm anvertraut worden sind. Und in Vers 6 über die, die Gott ihm schon gegeben hat. Und gleich weiter in Vers 9, wenn wir über unseren Text hinauslesen, dann spricht Jesus von denen, die ihm zum Eigentum gegeben worden sind. Und vielleicht fragst du dich jetzt zurecht, wie kann ich denn wissen, dass ich Jesus anvertraut worden bin? Wie kann ich denn wissen, dass ich Jesus zum Bruder gegeben worden bin? Das scheint ja schon geschehen zu sein. Und das weißt du mit Sicherheit, wenn du das ewige Leben hast. Aber du bist hartnäckig und du fragst weiter, ja, wie kann ich denn wissen, dass ich das ewige Leben habe? Wie kann ich denn das wissen? Und ich bin froh, dass du nachfragst. Denn Jesus gibt dir eine Antwort in Vers 3. Und das ewige Leben zu leben, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Gott zu kennen ist das ewige Leben. Jesus zu kennen ist das ewige Leben. Und zu glauben, dass Jesus von Gott gesandt worden ist, das ist das ewige Leben. Kennst du Gott? Kennst du Jesus? Und glaubst du, dass Gott ihn gesandt hat? Viele Menschen glauben, Christ zu sein. Heißt einfach an Gott zu glauben. Glauben, dass es einen Gott gibt. So sind viele aufgewachsen im Glauben, sie seien Christen, weil sie ja schon immer an Gott geglaubt haben. Doch sie irren sich gewaltig. Christsein ist, sich zu Jesus zu bekennen. Es heißt nicht einfach nur zu glauben, dass es einen Gott gibt, sondern Jesus zu kennen. Er ist ja die Herrlichkeit Gottes. Kennst du Jesus ganz persönlich? Kennst du ihn wirklich? Wenn jemand dich fragen würde, kennst du den Fritz? Sorry für alle Fritzen hier, die kommen immer dran, oder? Aber kennst du den Fritz? Und du antwortest, ja, ich kenne den Fritz sehr gut. Dann würdest du das nie sagen, wenn du nur seinen Namen kennen würdest oder ein Bild von ihm schon mal gesehen hast oder ja, du weißt, dass es den Fritz gibt. Es würde voraussetzen, dass du Fritz sehr gut kennst und wahrscheinlich sogar regelmäßig mit ihm Kontakt hattest, vielleicht dich sogar regelmäßig mit ihm triffst. Jesus kennen heißt, mit Jesus zu leben und eine Freundschaft mit ihm zu führen. Es heißt, seinen Charakter, seine Botschaft, seinen Willen, seine Verheißungen und vor allem seine vergebende Liebe zu kennen und erfahren zu haben. Es heißt, täglich beeinflusst zu werden von der Vergebung und der Liebe Gottes und motiviert zu werden, seinen Auftrag zu erfüllen. Und Jesus gibt dir jetzt 4 Schritte, die du tun kannst, um ihn zu kennen, um zu wissen, und dieses Wissen ist ganz sicher, dass du das ewige Leben hast. Und du kannst sie aus Vers 8 entnehmen. Schau mal in Vers 8 hinein. Denn das, was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Erstens. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Das Erste, was du tun musst, um Jesus zu kennen und das ewige Leben zu haben, ist zu hören. Zu hören, was Jesus mitteilt, was er sagt. Denn Jesus hat nur das gesagt, was er von Gott bekommen hat, was er von Gott gehört hat. Und Gott sagt immer wieder in der Bibel, höre Israel, was der Herr sagt. Und in Römer 10, Vers 17 heißt es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Vielleicht glaubst du nicht, weil du dich der Botschaft nicht unterstellst, weil du nicht hörst. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Das kannst du tun. Hören auf Jesus. Das kannst nur du tun. Zum Glück ist das Hören eines der wenigen Organe, das wir nicht einfach so abstellen können. Wir können nicht sagen, wie zum Mund, jetzt sage ich einfach nichts mehr oder zu den Augen, ich schließe sie einfach. Wir hören einfach, außer wir schlafen. Ja, und dann hören wir auch nichts, das stimmt. Also zum Hören musst du schon ganz bewusst die Ohren zuschließen. Jetzt höre ich euch nicht mehr, wenn du nicht mehr hören willst. Das ist schon etwas ganz Bewusstes. Stell dir vor, was passiert, wenn du mal ganz bewusst zuhörst, was Jesus dir sagt. Und wenn du nicht hörst, dann hörst du dir eben auch zum Gericht. Ja, das gehört auch dazu. Und das Zweite ist, das, was du gehört hast, das musst du annehmen. Es gibt kein Christ, der Jesus nicht angenommen hat in seinem Leben. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus, die du einmal treffen musst. Vielleicht bist du wirklich ein Nachfolger von Jesus Christus. Und du warst es schon immer. Aber du hast nie ausgesprochen und gesagt, ich möchte Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser annehmen. Dann tu das. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und das verändert so viel. Das verändert dich von einem gottesfürchtigen Menschen zu einem wahren Nachfolger Jesus Christus, der weiß und nicht zweifelt, dass er das ewige Leben hat. Du verwandelst dich nicht automatisch in einen Hamburger, nur weil du jede Woche in den McDonald's gehst. So wirst du auch nicht Christ, wenn du jede Woche hier in die Gemeinde kommst oder in den Gottesdienst. Christ wird man nur, wenn man Jesus Christus annimmt und ihm sagt, komm herein in mein Leben. Jesus rennt keine Türen ein. Er klopft an und er wartet, bis du sie ihm öffnest. Nimm Jesus noch heute an. Lass ihn in dein Leben hinein. Und erlebe die Herrlichkeit Gottes an dir, die Vergebung und seine Liebe. Und nun kommt das, was du nicht selbst tun kannst, das Erkennen. Erinnerst du dich an die Schulzeit, als du vielleicht in einer schwierigen Mathe-Thematik drin warst und plötzlich hast du ein Aha-Erlebnis. Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, du hast der Lehrerin zugehört und lange hast du es einfach nicht gecheckt, gecheckt, nicht gecheckt. Und plötzlich, bang, ja, jetzt weiß ich es. Jetzt verstehe ich es. Das kann man nicht produzieren. Man kann nur darauf hoffen, dass es mal passiert. Aber Gott macht das immer wieder. Das Erkennen von Gott, das tut er in uns. Er schafft Glauben. Und plötzlich checkst du, dass du ein Kind Gottes bist. Dass du in seiner herrlichen Gegenwart leben darfst. Dass du ganz in seiner Liebe versinken kannst. Und dass er dir eine total neue Weltsicht gibt. Dass er dir ein völliges neues Leben geben kann, was alles verändern kann. Und was sollen wir erkennen? Dass Jesus Christus von Gott gesandt worden ist. Dass er Gottes Sohn ist und dass er die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt am Kreuz. Und dann kommt der Glaube zuletzt. Halte mit Überzeugung fest an diesem Glauben. Der Glaube bewegt Gott. Und ich möchte dich auffordern, dass du heute Jesus annimmst. Mach den Schritt, den nur du machen kannst, zu hören und anzunehmen. Wenn wir jetzt dann bald den nächsten Song hören, werden wir dann zwischen dem Song auch noch einen Psalm lesen. Ich möchte euch wirklich auffordern, hört gut zu auf den Text des Songs und hört gut zu, was Gott zu euch sagen könnte durch die Psalmlesung. Es wird im Wechsel geschehen, der Moderator wird etwas lesen, ihr als Gemeinde werdet etwas lesen. Und wenn wir diese Zeit haben, möchte ich dich herausfordern, lass zu, dass Jesus Christus zu dir spricht. Und nimm Jesus an. Mach heute diese bewusste Entscheidung, die nur du machen kannst. Da hinten werden Menschen sein, sie werden für dich beten. Du kannst zu ihnen gehen. Ich werde auch da hinten sein. Die können zu mir kommen oder zu irgendjemand einmal anders. Es ist ganz einfach, sein Leben Jesus zu übergeben. Tu es noch heute, damit du die Gewissheit hast, dass nichts dich je von der Liebe Gottes trennen kann und du das ewige Leben hast. Wir singen das Lied und dann sprechen wir gemeinsam den Psalm. Ich bitte euch alle, dazu aufzustehen.
Aus vor mir again. 이 길에 깎아봤, 이 길에 깎아봤. Hier möchte ich sie aus Angler mit Krieg, schauen nur noch auf dich hier.
Gottes Liebe ist grenzenlos. Das Loblied von David aus Psalm 145. Dich will ich ehren, mein Gott und König. Deinen Namen will ich preisen für alle Zeit. Jeden Tag will ich Gutes von dir reden und deinen Namen für immer loben. Lasset mit mir. Groß ist der Herr. Jeder soll ihn rühmen. Seine Größe kann niemand erfassen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Über deine Gerechtigkeit werden sie jubeln und rufen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Der Herr ist gut zu allen und schließt niemanden von seinem Erbarmen aus. Denn er hat allen das Leben gegeben. Wer keinen Halt mehr hat, den hält der Herr. Und wer am Boden liegt, den richtet er wieder auf. Alle schauen erwartungsvoll zu dir und du gibst ihnen zu essen zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand und sättigst deine Geschöpfe. Allen gibst du, was sie brauchen. Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Auf ihn ist immer Verlass. Der Herr ist in denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die voll Ehrfurcht zu ihm kommen. Er hört ihren Hilfeschrei und rettet sie. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Aber wer mit ihm nichts zu tun haben will, den lässt er umkommen. Ich will den Herrn loben und alles, was lebt, soll seinen heiligen Namen preisen, jetzt und für alle Zeit.
Nur noch auf dich, yeah. In deiner Gegenwart.
Das sind verdient, hier in dir dürfen sein. Doch mit offenen Armen erwartest du mich. Wärter und Wunder sind das Hindernis für dich. Doch mit offenen Armen erwartest du mich. Wähler und Wunder sind kein Hindernis für dich.
Vorher knapp bist du mir so
wie in deiner Gegenwart. In deiner Gegenwart. Alles andere wird klein, schauen nur noch auf dich, yeah. In dir. Gegend.